Es wurde ja schon gesagt, dass heute der Abschluss dieser vierteiligen Predigtreihe ist, über die vier Sola der Reformation. Allein Christus ist der Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen Mittler. Allein indem wir das im Glauben annehmen. Allein die Gnade, letzten Sonntag, Amazing Grace, diese erstaunliche Gnade, die solch ein Rack, solch ein Schuft, man kann sie in beide Richtungen übersetzen, wie mich angenommen hat. Und heute soll es um allein die Schrift gehen. Man hatte in der ehemaligen DDR eine Umfrage gemacht und ich erinnere mich noch, ich war einmal dort unterwegs in der Nähe von Magdeburg und kam damals mit meinem Kadett in ein schreckliches Gewitter. Es hat geblitzt, gekracht, es hat gegossen wie aus Kübeln und da wurde ich so an Martin Luther erinnert, der in dieser Gegend wirkte und lebte. Man hat in der ehemaligen DDR eine Umfrage gemacht, welches Buch die Menschen mitnehmen würden auf eine einsame Insel, wenn sie nur ein Buch mitnehmen könnten. Das Ergebnis der Umfrage war nicht, dass sie das Kapital von Karl Marx mitnehmen würden, sondern die Bibel in der DDR. Das war mit absolut Spitzenreiter. An zweiter Stelle, da gab es noch ein bisschen Übereinstimmung. Das zweithäufigst genannte Buch, das ist auch nur, weil es unter Deutschen gemacht wurde, die Umfrage, das war Goethes Faust. Und ab dem dritten kam alles Mögliche, Kraut und Rüben. Das heißt, ab dem dritten Buch ist völlig wurscht, was du nimmst, ist alles gleich unwichtig. Da hat jeder Vorlieben, aber alles unwichtig letztlich. Aber Renner mit großem Abstand war die Bibel. Lass mich das sagen, es gibt kein Buch, das so verfolgt wurde wie die Bibel. Und so gefürchtet wird von Machthabern dieser Welt wie dieses Buch. Es gibt kein Buch, das so geliebt wird wie dieses Buch. Viele Menschen haben ihr Leben dafür gelassen. Es gibt kein Buch, das so verbreitet ist wie die Bibel. Keins, das in so viele Sprachen übersetzt ist wie die Bibel. Keins, das so oft verfilmt wurde wie die Bibel oder Teile daraus. Keins, das so oft abgeschrieben wurde wie die Bibel. Es gibt kein Buch, über das so viele Bücher geschrieben wurden. Wer mal nach Tabor geht, in die Bibliothek, es gibt zigtausende Bücher, die über die Bibel geschrieben wurden. Über die einzelnen, 1. Mose und Markus und Johannes und Offenbarung und was weiß ich ja. Es gibt kein Buch, das auch nur annähernd so präzise überliefert ist, aus der Antike wie die Bibel. Wenn manche Werke es von hier bis hier zu so einem Level schaffen, von Handschriften, was wir haben, dann ist die Bibel ungefähr da. Und die anderen sind da. Von der Sicherheit der Überlieferung, von der Zuverlässigkeit, das kann man alles wissenschaftlich beweisen, was ich sage. Und es gibt kein Buch, das so bleibend sein wird wie die Bibel. Jesus selber sagt mal, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Drum hat die Bibel auch keinen Titel, sondern heißt einfach Buch. Es ist das Buch. Die anderen sind Büchlein oder Heftchen oder interessante Gedanken oder ja, man Titel, aber das ist das Buch. Mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und dieses Buch muss allen Menschen bekannt werden und der Inhalt dieses Buches. Es gibt kein Buch, das schlimmere Strafen voraussagt als dieses Buch. Und es gibt kein Buch, das größere Verheißungen aussagt als dieses Buch. Es gibt kein Buch, das weitreichendere Konsequenzen für unsere Lebensweise benennt wie dieses Buch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Martin Luther war es wichtig, dass dieses Buch in die Hand jedes Menschen kommt. Und deswegen, als er auf der Wartburg war, hat er das Buch, das Neue Testament übersetzt. Damals hatte man nur meistens Bibelübersetzungen aus der lateinischen Übersetzung und das war nicht die älteste. Martin Luther hat angefangen, aus den griechischen Urtexten die Bibel zu übersetzen. Und nicht nur zu übersetzen, sondern, das ist ja zum Sprichwort geworden, er hat den Leuten aufs Maul geschaut. Er hat sich immer wieder unter das Volk gemischt und hat hingehört, wie reden die. So will ich auch übersetzen. Und so hat er sich bemüht und hat es durchgebracht. Und im September 1522 wurde... Im September 1522 wurde das sogenannte September-Testament in einer Auflage von 3000 Exemplaren herausgebracht. Und ich bin überzeugt, es war Gottes Fügung, dass genau zur gleichen Zeit der Buchdruck erfunden wurde und Johannes Gutenberg diese erste Bibel praktisch gedruckt hat. Und diese 3000 neuen Testamente waren innerhalb von 3 Monaten vergriffen, obwohl der Preis von 1,5 Gulden für solch ein Exemplar noch relativ hoch war. So dass im Dezember bereits des gleichen Jahres die zweite Auflage erscheinen musste vom Neuen Testament. Und 12 Jahre später erschien die ganze Bibel in Deutsch übersetzt. Es gab vorher schon deutsche Übersetzungen, aber die waren nicht gut zu lesen. Und Martin Luther, und dafür wurde er immer in der DDR gefeiert, war der Erfinder der modernen deutschen Sprache. Dadurch ist viel geschehen in unserem Volk, weil sie eine gemeinsame Schrift hatten. Das Buch hat ein Volk miteinander verbunden. Menschen sind neugierig geworden, darin zu lesen. Wir haben, jeder, der ein solches Buch hat, hat einen Schatz daheim stehen. Und wir sollten das achten und ehren und vor allem lesen. Ich möchte heute einen Bibeltext lesen aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Und bevor ich diesen Text lese, habe ich natürlich das Umfeld gelesen, wo das drin steht, und das hat mich neu berührt. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, also wir sind nicht Märchen gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Der das schreibt, das war einer, der dabei war mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und auf diesem Berg, wahrscheinlich der Berg Tabor, da erschien dem Herrn Jesus Mose und Elia. Die waren längst verstorben, Gestalten aus dem Alten Testament, das Gesetz und die Propheten. Und Jesus sagte mal, im Gesetz und in den Propheten, da hängt die ganze Schrift. Und die Zusammenfassung dieser Schrift ist, du sollst Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und nun sind diese 2 alttestamentlichen Leute dem Herrn Jesus erschienen und haben Jesus gestärkt für das, was er tun müsste jetzt. Für die Menschen ans Kreuz gehen, sterben und leiden. Und Petrus war dabei auf diesem Berg. Und dann kam hörbar für die Jünger die Stimme, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Im Hebräerbrief heißt es, nachdem sich Gott vorzeiten auf vielerlei Weise offenbart hat durch die Propheten, hat er zuletzt gesprochen durch seinen Sohn. Jesus ist Gottes letztes Wort. Wer den ablehnt, für den gibt es keine Rettung mehr. Wer den annimmt, ist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Und dann schreibt er noch, und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und dann kommen die drei Verse, um die es heute geht. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Petrus sagt, Gott hat sich offenbart. Nicht Menschen haben Gott gesucht und haben sich Gott ausgedacht. Nicht Menschen haben sich in Ekstase getanzt, das kommt in allen Religionen übrigens vor, oder geritzt, um zu zeigen, wie ernst sie es meinen, oder hineingesungen in einen Rausch, oder hineingeraucht durch Opium, wie es auch in verschiedenen Völkern und Religionen geschieht, oder hineingetrunken durch Alkohol. Nein, sehr nüchternen Menschen hat sich Gott offenbart, das ist der Unterschied, die zum Teil nicht einmal nach ihm gefragt oder gesucht haben. Gott hat sich ihnen einfach vorgestellt, wie zum Beispiel dem Mose am brennenden Dornbusch, der war ja gar nicht auf Gottes Suche, der wurde überrascht von Gott. Und das sagt dieses Wort, Gott hat sich offenbart. Und nun haben wir dieses prophetische Wort hier in der Schrift, in der Bibel, schriftlich vorliegen. Prophet ist ein Fürsprecher, übersetzt. Er spricht für oder er spricht anstelle von Gott. Er spricht nämlich das, was er selber gehört hat und was er anderen Menschen weitergeben soll. Die Propheten, heißt immer, und das Wort des Herrn geschah zu, und dann kam, so spricht der Herr, und das sollst du jetzt dem Volk weitersagen. Das war die Aufgabe des Propheten. Er sollte nicht seine Gedanken weitersagen. Und wenn ich predige, dann ist es für mich immer ein Ringen, dass ich auf Gott höre und das weitergebe, was ich glaube, dass er mir sagt. Und ihr prüft es und der Heilige Geist übersetzt in eure Herzen hinein. Das ist Predigen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen von so einem prophetischen Wort. Zum Beispiel schreibt der Petrus hier, wir haben euch kundgetan die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Jesus wird ja mal wiederkommen. Im Glaubensbekenntnis, das wir heute jetzt nicht gesprochen haben, da heißt es, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist ein prophetisches Wort. Und prophetische Worte sind in der Bibel oft in der zweiten Vergangenheit ausgedrückt. Das Licht in Zukunft wird aber in Vergangenheitsform gesagt. Warum? Weil was Gott verspricht, ist so gut wie passiert. Das ist perfekt. Perfekt ist die zweite Vergangenheit. Da kommt nichts mehr dazwischen. Wenn ich sage, ich fahre heute Nachmittag nach Ortenburg, weil ich um 6 predige, können 1000 Sachen dazwischen kommen. Kann sein, dass ich es nicht erlebe oder einen Unfall baue auf dem Weg nach Hause. Wenn Gott verspricht, dass Jesus wiederkommt, da kann nichts dazwischen kommen. Und was das bedeutet, und es kann heute Nacht sein, dass Jesus wiederkommt. Und es kann für dich in 3 Monaten sein. Oder in 30 Jahren, vielleicht auch in 300. Ich weiß es nicht, wann Jesus wiederkommt. Ich weiß nur eins, das ist ganz sicher. Wir sind heute einen Tag näher dran als gestern. In Römer 13 heißt es, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Das heißt, im Römerbrief schreibt Paulus an Menschen, die irgendwie eingeschlafen sind. Es wird Zeit aufzustehen. weil der Tag der Wiederkunft Jesu näher ist denn je. Diese Woche hat meine Frau von einer anderen Frau erfahren, die ist hingefallen. Die Frau, nicht die Bibel. Die ist hingefallen und dachte, was ist mit der Frau los? Haben sie es untersucht und dann haben sie festgestellt, sie hat einen aggressiv wachsenden Hirntumor. Nichts mehr zu machen. Geschätzte Lebenszeit, verbleibende Lebenszeit 3 Monate. Stell dir vor, du kriegst so eine Diagnose. Dann stehst du vor Jesus. Und ich frage dich, was ist zu tun? Oder wenn du dir vorstellst, Jesus kommt heute Nacht wieder. Was ist zu tun? Das ist keine theoretische Frage. Ich habe da hinten Bleistifte und Zettel. Und ich will, dass jeder jetzt einen kriegt. Zettel und Bleistift. Das ist keine Probe, keine Ex. Ihr müsst nichts abgeben. Ihr müsst auch nichts schreiben. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist. Ja, gib's schon einmal durch. Jeder kann sich einen Bleistift rausnehmen und einen so einen Zettel. Und wer will, kann dann eine Buchunterlage kriegen. Ich hatte die Bücher bereitgelegt. Die wurden wieder einsortiert da. Ordentliche Leute. Die räumen auch auf, was gar noch nicht aufgeräumt werden muss. Ja, wussten es nicht. Wer Unterlage will, ja. Also, die Frage ist, und manche, die haben ja nicht Schlaf gehabt heute Nacht und die müssen arbeiten, dachte ich. Sonst rede ich die tot. Also nochmal die Frage. Jesus wird wiederkommen. Vielleicht schon bald. Keiner von uns weiß, wie lange wir noch zu leben haben. Und dann stehen wir plötzlich in einem Augenblick, vielleicht ist auch die Entrückung, das kann auch sein, ne? dass plötzlich diese Zeit der Gnade um ist. Und dann stehen wir vor Gott. Und ihr könnt auf einen Zettel aufschreiben, was muss ich eigentlich noch tun vorher? Und die erste Frage, ich gebe euch noch zwei, drei Hilfen, bevor ihr losschreibt. Die erste Frage, hast du Jesus als deinen Retter angenommen? Ja oder nein? Das ist fundamental wichtig. Denn sonst ist es zu spät. Jetzt kannst du noch eine Entscheidung treffen. Wenn Jesus wiederkommt oder wenn du gestorben bist, nichts mehr zu ändern. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wenn du weißt, Jesus wird heute Nacht oder in 3 Monaten oder wann auch immer, irgendwann ganz plötzlich kommen. Was ist eigentlich in deinem Leben noch zu regeln? Und da bitte ich dich, dass du, wenn du beten kannst, einfach mal still bist und nachdenkst. Und dir vielleicht eine Notiz machst auf deinen Zettel. Muss keiner abgeben. Nur für dich ganz allein. Was ist eigentlich zu regeln? Und was sagt dir Gott jetzt in dieser Stille und in dem Nachdenken? Was spricht da in dich hinein? Ist eine Beziehung zu ordnen? Ist irgendeine Schuld zu klären? Ist eine Entschuldigung irgendwo anzubringen? Dafür ist jetzt ein bisschen Zeit. So. Wenn jetzt was auf deinem Zettel draufsteht oder nur in deinem Kopf ist, dann mach dich dran, das zu tun, was Gott zu dir gesprochen hat. Das ist wichtig. Weil nur in dem Maß, wie wir gehorsam sind, gibt Gott seinen Heiligen Geist, schenkt uns Gott Erkenntnis, geschieht wirklich Wachstum im Glauben. Alles andere trägt nicht viel bei. Ich möchte weiterlesen die nächsten Verse. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung, keine, wörtlich steht da, keine Prophetie in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Das ist nun ein steiler Satz. Das heißt, Schrift muss ausgelegt werden, aber nicht nach menschlichem Gutdünken, sondern es muss immer danach gefragt werden, was hat Gott damit gemeint? Und das ist das entscheidend Wichtige. Nicht, was sagen Menschen darüber, sondern was ist Gottes ursprünglicher Gedanke, wenn er was darüber gesagt hat. Und dann kommt noch so ein Satz, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Menschen babbeln manchmal auch so und sagen das Offenbarung oder so, und ist es nicht. Aber da, wo es um Schrift geht, um die Heilige Schrift, da ist es wirklich anders, dass Gott geredet hat. Und das, glaube ich, ist wichtig. Das Wort der Heiligen Schrift ist inspiriert, wörtlich steht da, eingehaucht vom Heiligen Geist. Und dann wurde gerungen, dieses Wort Gottes zusammenzustellen. Und es wurde bestätigt von Gott durch die Jahrhunderte, dass dieses Wort Gültigkeit hat. Die Bibel ist nicht in erster Linie ein Regelbuch, ein Wissensvermittlungsbuch. So wird sie oft in unseren Kreisen gelesen. Ich lese die Bibel, um was über Gott zu erfahren. Sondern sie ist nicht ein Lesebuch, sagt Luther, sondern ein Lebebuch. Man muss es leben. Man soll die Heilige Schrift nicht nach unserer Vernunft messen, richten, verstehen und deuten, sondern mit dem Gebet fleißig bedenken und ihr nachtrachten. Luther. Es sind ja doch nicht Leseworte, wie Sie meinen, sondern eitel lauter Lebensworte darin, die nicht zum Spekulieren und hoch zum Dichten, sondern zum Leben und Tun geschrieben sind. Oder, wie er noch sagt, das ist ein trefflicher Spruch, den man an alle Wände schreiben sollte. Das Wort des Herrn allein wird bleiben. Steht auch in vielen Kirchen, Gottes Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Psalm 33, Vers 4. So ist die Bibel. Und nun gab es schon zur Zeit Luthers diese gedruckte Bibel, 1534, das ist die eine Form. Und das kennen wir so in unserer Bewegung, im Pietismus, dass man jeden Tag in der Bibel lesen soll. Und das ist was ganz Wichtiges. Natürlich, dass wir die Geschichten kennen, dass wir uns Gedanken drüber machen. Das ist die erste Hälfte. Dann gibt es die zweite Hälfte, dass der Heilige Geist kommt und es übersetzt in die Lage von jedem von uns ganz persönlich für seinen Lebensweg. Und es heißt mal im Psalm 50, Vers 15, Gott der Herr redet und ruft der Welt zu vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Gott ruft unaufhörlich in diese Welt hinein. Und die Frage ist, hören es die Menschen? Und es ist so, wie hier in diesem Raum. Hier drin sind viele Radiowellen. Die sehen wir nicht. Die sind aber da. Wir vernehmen von diesen Radiowellen nichts. Erst wenn wir einen Empfänger haben, der darauf geeicht ist, auf diese Radiowellen, dann wird's Musik, dann wird's hörbar, dann wird's verständlich. So ist es mit Gottes Reden und deswegen braucht man den Heiligen Geist. Sonst kann man zwar mit dem Hirn ja, die Geschichten erfassen, ja stimmt, es passiert und so, aber das ist funkt, das ist bei dir ankommt. Dazu musst du deinen Empfänger ausrichten. Ich kann es auch nochmal mit einem anderen Vergleich sagen, nämlich mit dem Vergleich des Navi. Ich war einmal mit meinem Auto unterwegs, Navi eingestellt. Auf einmal sagt er rechts abbiegen oder sowas. Und es hat gar nicht gestimmt. Und da war am Navi was kaputt. Die Landkarte, die einprogrammiert war im Navi. Das Navi besteht ja aus zwei Teilen. Der einprogrammierten Landkarte, die war in Ordnung. Das ist im nicht übertragen gesprochen die Heilige Schrift. Die ist immer in Ordnung. Aber der zweite Teil, dieser Empfänger, der war kaputt. Und der ist ja nötig, dass man geortet wird. Mir nützt die Landkarte nichts. Neulich war ich mal unterwegs, hatte kein Navi dabei, aber ich hatte ein Autoatlas dabei. Das ist so ein Papierbuch mit Straßenkarten drauf, für die Jüngeren gesagt, die das nicht mehr kennen. Ja? Und habe die Landkarte aufgeschlagen, aber ich hatte die Schwierigkeit, ich wusste nicht, wo ich bin. Ich war bei Ansbach irgendwo, aber irgendwo ein wenig verirrt. Auf welcher Straße bin ich jetzt da? Das muss man erst wissen. Und erst dann fängt an, die Landkarte zu wirken. Oder beim Navi, erst wenn geortet ist, wo ich bin, dann kann mir das Navi den Weg zeigen. Ja. Und das ist das rechte Bild. Und deswegen ist nach lutherischem Verständnis und nach biblischem Verständnis beides immer wichtig. Ja. Das Wort Gottes und das, was geschehen ist und das, was wir übersetzen. Und das ist so dieses prophetische Reden. Als ich mich vorbereitete auf diese Predigt, und die ist mir sauschwer gefallen, diesmal ehrlich, da stieß ich auf ein Bibelwort, das hat mich selber getroffen, das habe ich noch nie so gelesen. In 1. Chronik 25, Vers 1 heißt es: Und David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst die Söhne Asaphs, Hemans und Jedutuns, prophetische Männer, die auf Harfen, Psaltern und Zimbeln spielen sollten. Also, im Alten Testament gab es prophetische Männer, die sollten Musik machen. Habt ihr gewusst, dass man kann Musik machen, man kann Lieder singen. Das eine. Man kann mit Musik prophetisch wirken. Eine ganz andere Hausnummer. Das Gottes Wort, dass wir nicht nur Lieder singen, damit halt Lieder gesungen sind in einem Gottesdienst, sondern dass Anbetung geschieht.